Wir wollen uns setzen. Das Schönste in so einer Gemeinschaftskonferenz ist die Gebetsgemeinschaft. Aber wir sind heute Nachmittag ein bisschen zu groß geworden, als dass wir sie so machen könnten wie heute Morgen. Wenn wir jetzt im Saal beten, können die paar hundert Menschen, die da hinten sitzen, nicht hören. Und darum bitte ich jetzt ein paar Brüder, ans Mikrofon zu kommen und zu beten. Da habe ich zuerst unseren Bruder, Pastor Schäffbuch.
Treuer Heiland, nun lass du von uns das abfallen, was dein Wirken stören könnte, was deine Heilandsmacht hindern könnte. Und gib du jedem von uns, was er braucht. Lass uns das Wort hören, dessen wir bedürfen, das Wort, das uns zum Gehorsam ruft, den Zuspruch der Gnade. Gib uns das Wort deiner großen Weisheit in unser zerfahrenes und unruhiges Leben hinein. Amen.
Ich bitte unseren Bruder von Bülach, mit uns zu beten.
Lieber treuer Herr und Heiland, wir sagen dir von Herzen Dank, dass wir es so fühlen und schmecken dürfen, dass du all unsere Sorgen und Nöte erkennst, nämlich die, dass wir wieder frisch werden, dass wir von deiner Gnadensonne beschienen und auf deiner Weide gehen dürfen, die du uns bereit hast. Herr, wenn du so dein Volk zusammenführst wie heute, dann irrt unser Herz voll Lobens und Dankens. Und wir wollen es dir von Herzen sagen, dass wir etwas mitnehmen wollen. Du willst uns auch etwas austeilen und hast uns etwas gegeben. So bitten wir dich, Herr, lass alles zurück an uns, was hier nicht taugt, sondern nimm du uns an deine Hand und führe du uns nach deinem Willen. So, dass wir heute merken, dass deine Güte uns ganz besonders stärken will. Amen.
Lieber Herr und Heiland, lass dir danken, dass du uns diese Konferenz geschenkt hast. Vor dir ist hier keine große stattliche Versammlung, sondern vor dir sind lauter einzelne Leute, jeder mit seinen eigenen Sünden, auch mit den Dingen, die er noch nicht Sünde nennen will und die doch ist, mit den ungelösten Lebensfragen, mit seinen Einsamkeiten und Nöten. Und Herr, du bist so reich, dass keiner leer weggehen muss. Herr, vielleicht gefällt es dir, den ein oder anderen nur zu zerschlagen. Ja, wir bitten dich, tu auch das. Liebe, zieh uns in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Und nun rüste die aus, die zu uns sprechen sollen, dass wir nicht sehen als Jesum allein. Herr, wir haben keine Lust zum Menschenwort, aber großen Hunger nach der Stimme des guten Hirten. Amen. Wir schlagen noch auf 103, wir haben einen Felsen. Den ersten Vers singen mal die Frauen und Mädchen, den zweiten die Männer und den dritten singen wir alle.
Thank you.
ein Männergesang.
Wir haben.
Bei der Komiteesitzung, ehe wir anfingen, sagte Bruder Techtmeier, es ist so schade, dass nicht alle vier Hauptversammlungen mitmachen können. Denn das ist ja eigentlich wie so ein Fortsetzungsroman der Zeitung, nicht wahr? Und wenn man da so ein paar Stücke nicht gelesen hat, dann kommt man nicht ganz mit. Und deshalb möchte ich Ihnen kurz den Zusammenhang sagen. Das Generalthema lautet, Gott kann. Sagen wir mal alle zusammen, schreien wir zusammen. Ich habe verkehrt gesagt. Jesus kann. Noch einmal. Jesus. Alles gar nichts. Das sagen wir noch einmal. Jesus kann. Und da war am ersten Tag, Jesus kann verwandeln. Das ist am Zachäus gezeigt worden. Wir Lebensumstände, Glaubenshindernisse. Ja, ein verfluchte Stadt verwandelt. Und am zweiten Referat gestern Nachmittag hat der Oberkirchenrat Schmidt aus Bielefeld gesagt, Jesus kann zerbrechen. Er hat uns gesagt, ich habe immer gemeint, Jesus kann Zerbrochene heilen. Es sei ihm jetzt erst bei diesem Referat aufgegangen, dass Jesus tatsächlich Menschen zerbricht. Dass mit zerbrochenen Stäben seine Wunder tat. Dass er den Hochmut unserer Sicherheiten und unsere eigene Werkgerechtigkeit zerbricht, bis wir nichts mehr haben und er uns alles wird. Heute Morgen hörten wir, Jesus kann lösen. Lösen von Krankheit und von Schuld. Er löst und bindet an sich. Und nun kommt unser Bruder Deitenbeck mit dem vierten Referat, Jesus kann erwecken. Gott schenkt ihn und uns allen, dass diese Zeit, um die Sie sonst einen Mittagsschlaf machen, das Wort Gottes Sie so munter macht, wie Sie noch nie im Leben gewesen sind. Bruder Deitenbeck, bitte.
Liebe Brüder und Schwestern, wer ein neues Testament hat, schlägt bitte auf. Wir haben ja zu den Themen durch die Brüder Bibeltexte angezeigt bekommen. Und ich darf die beiden kurzen Abschnitte lesen. Johannes 11, Vers 38 bis 45. Und Johannes 6, Vers 38 bis 40. Beiden Abschnitte gehören zusammen. Zunächst Johannes 11, Vers 38 bis 45. Da ergrimmte Jesus abermals in sich selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Kluft und ein Stein darauf gelegt. Und Jesus sprach, heb den Stein ab, spricht zu ihm Martha, die Schwester des verstorbenen Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein ab, da der Verstorbene lag. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus!
Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen. Viele nun der Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Und dazu der kleine Abschnitt aus Johannes 6, Vers 38 bis 40. Johannes 6, Vers 38 bis 40. Jesus spricht: Ich bin vom Himmel gekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, habe das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Wir gehen nochmal zurück auf Johannes 11, von Vers 38 an. Da heißt es: Und Jesus kam zum Grab. Meine Freunde, wissen wir auch, dass Jesus sehr spät kam. Er kam nämlich rund 4 Tage, nachdem er Nachricht bekommen hatte durch Bekannte. Die Schwestern des Lazarus hatten doch Bekannte ihm sagen lassen: Siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Und Jesus war ja nicht irgendeiner in Bezug auf die Familie des Lazarus, der Geschwister, sondern er stand ihnen sehr nahe, er hatte sie lieb. Er war ein Freund des Hauses und hat dort viel Quartier gehabt. Das sollte man von dem Herrn Jesus annehmen, dass er auf schnellstem Wege nach Bethanien gegangen wäre. Mit dem Peter waren gleichsam gesagt. Aber auf schnellstem Wege, wenn ein Freund krank liegt und wenn man sagt, es ist ernst um ihn. Das ist das Rätselhafte, dass Jesus sich Zeit lässt. Dass Jesus offenbar das, was er tut, nur nach dem Einverständnis mit dem Vater tut. Und dass der Vater ihm nicht eher Befehl gegeben hat, zum Grabe des Lazarus zu gehen, wie an diesem 4. Tag. Der hat ja nicht aus Lieblosigkeit gehandelt. Er hat das ja nicht vergessen. Er hat sich zwischendurch noch 2 Tage aufgehalten. Hat damit strapaziert das Vertrauen der Schwestern des Lazarus. Strapaziert das Vertrauen der Freunde. Die mögen immer wieder gesagt haben: Warum kommt der Meister nicht? Habt ihr es ihm gesagt? Ja, wir haben ihn selbst getroffen. Wir haben es ihm gesagt: Dein Freund ist krank. Warum kommt er nicht? Ist ihm was zugestoßen? Es war noch nicht die Stunde Jesu. Es war für die Schwestern des Lazarus Wartestunde. Stunde des Wartens, Stunde des schweren Wartens. Und Jesus kann nur dann handeln, wenn ihm vom Vater geschenkte Stunde gegeben ist. Und darum kam er am 4. Tage, da kam er zum Grabe. Darf ich einmal fragen, sind solche unter uns, die zurzeit in solchen Wartestunden stehen, die dem Herrn etwas ganz Bestimmtes anhaltend hingelegt haben und nun warten und er schweigt? Und er müsste doch eingreifen, er müsste doch irgendwie zeichenhaft eingreifen, sein besonderes Wort uns schenken. Und er lässt warten, so wie es die Schwestern des Lazarus geübt haben. Aber dann kam die Stunde, da er wusste, dass der Vater ihn erhört hatte und dass der Vater ihm dieses geschenkt hatte, dass er handeln dürfte am Grabe des Lazarus. Und er kam zum Grab. Jetzt wird das andere gesagt: Er ergrimmte. Es wird auch gesagt, dass er geweint hat, ein paar Verse vorher. Jesus war ganz Mensch wie wir und hat geweint mit den Weinenden. Und darum brauchen sich Jünger Jesu der Tränen nicht zu schämen, auch nicht an Gräbern, denn Jesus selbst hat geweint. Aber hier heißt er ergrimmte, embrimao mai griechisch. Das ist ein bis ins Eingeweid hinein geschehendes Erzürnen. Wieso ergrimmte er? Weil Jesus hinter die Tapeten sieht, weil Jesus hinter die Gesichter sieht, weil Jesus
die Gegenmacht, die antigöttliche Gegenmacht sieht, die hier einen Triumph gefeiert hat. Denn Lazarus ist tot. Der Feind, der Tod hat ihn gehangen. Und der Unglaube der Juden und der Kleinglaube der Schwestern und das ganze Lamentieren hier am Grabe ist ja nichts anderes als ein Eingeständnis des Unglaubens. Der Tod hat gesiegt. Und da ergrimmt der Herr im Geiste, weil er weiß, hier geht es um eine Kampfhandlung im Namen des Vaters. Hier geht es nicht darum, dass in menschlicher Kraft und mit menschlicher Intelligenz oder Energie gehandelt wird, sondern dass hier im Namen des Vaters dem Satan ein Stück streitig gemacht wird, das er schon durch den Tod hat Beute werden lassen. Er ergrimmte im Geist. Ich wurde so erinnert an Gestalten wie Blumhardt und andere, die das auch in dieser Art gesehen haben, dass im Grunde überall da, wo die gegengöttliche Macht auf dem Plan ist, es immer neu um eine Kampfhandlung von unten geht, der wir nur begegnen können im Namen Jesu, dass er die Stunde besteht, dass es eine Kampfhandlung Christi wird, so ist die ganze terstigen Zukonferenz im Grunde eine Kampfhandlung Christi und eine Kampfhandlung, indem er wirbt um dein und mein Herz, dass wir es nun wirklich von jetzt ab ihm glauben, Jesus kann. Er kann verwandeln, zerbrechen, lösen, erwecken. Jetzt steht er hier am Grab. Die Schwester sagt, Herr, nachdem Jesus Befehl gibt, heb den Stein ab. Das Werk der Verwesung hat schon fürchterliche Arbeit geleistet. Wenn einer so ein paar Minuten tot ist, dann kann man noch damit rechnen, es könnte ja sein, dass es nicht wahr, dass wir noch wieder das Herz in Gang bekommen. Die Ärzte unterscheiden ja heute zwischen dem klinischen Tod und dem anatomischen Tod. Der klinische Tod ist in dem Augenblick, wo die Augen gebrochen sind, der Puls aufhört zu schlagen, die Pupillenstarre ist. Und der anatomische Tod setzt 4 Minuten später ein, wenn das Gehirn anfängt, sich zu zersetzen. Wenn in diesen 4 Minuten noch rechtzeitig gehandelt werden kann mit ärztlicher Hilfe, ist die Möglichkeit, dass einer zurückgerufen wird, so sagt man. Aber dieser war mausetot. 4 Tage. Er riecht schon. Es war nur noch Verwesung. Das war ein hoffnungsloser Fall. Herr, wärst du hier gewesen, unser Bruder wäre nicht gestorben. Aber jetzt kannst du eigentlich nur noch ein Wort des Trostes und der Aufmunterung sagen. Aber das ist das Wunderbare. Jesus kann erwecken. Jesus kann da sein Leben einsetzen und sein Leben schenken, wo alles nach Verwesung aussieht. Wo es hoffnungslos aussieht, wo alles aussieht nach geistlichem Leichenfeld, da kann er Leben schenken. Durch ein Wort, hier ist es das Wort, Lazarus, komm herauf. Das steht im Griechischen so, teure Exos, richtig wie ein Befehl. Und es heißt hier, Jesus schrie mit lauter Stimme. Meine Lieben, wenn wir im Namen Jesu zu handeln haben, dann brauchen wir nicht zu flüstern. Entschuldigen Sie, dass wir da sind. Dann darf ich reden im Namen Jesu. Stehe auf, werde wach, bekenne, wirf dein Vertrauen auf den Herrn. Und so sagt er hier, Lazarus, komm heraus. Wir kennen andere Geschichten aus dem Neuen Testament. Sei sehend, du Blinder. Rede, du Stummer. Sei los, du Kranker. Dir ist deine Sünde vergeben, du Gebundener. Weine nicht, du Witwe, zu nein. Immer dieser kurze Befehl. Der Befehl aus dem himmlischen Mund, der das ganze hoffnungslose Feld der Zwangsläufigkeit durchbrechen kann mit seinem Wort. Lazarus, komm heraus. Jesus kann erwecken. Unglaublich, aber wahr. Incredibilis et vere, sagte der Kirchenvater Tertullian immer wieder. Unglaublich, aber wahr. Was kein Mensch kann, das kann mein Jesus. Nimm das mit. Was kein Mensch kann, das kann mein Jesus. Noch eins dabei. Jetzt kommt er heraus. Der Lazarus macht sich nicht erst landfein. Der kommt mit seinen Lumpen, mit den Zeichen der Verwesung heraus.
Was wird Jesus nun zu ihm sagen? Wird er ihn nun mitnehmen, darf ich einmal sagen, als missionarisches Paradestück, das er immer wieder zeigt? Nein, er sagt, nehmt ihm die Lumpen ab und lasst ihn gehen. Er soll seinen Weg gehen. Jesus hat es nicht nötig, irgendwie sensationelle Paradestücke mitzunehmen, sondern er hat hier gehandelt und überlässt ihn der weiteren Führung Gottes. Aber eins sollen die Freunde tun, nehmt ihm die Tücher ab. Ist etwas Wunderbares. Erst wird er zum Leben erweckt, dann fallen die Lumpen. Hörst du das? Wenn Jesus einem Menschen den Zuspruch gibt, du bist ein von mir Begnadigter, wenn er einem solchen die Vergebung der Sünden zuspricht, dann nimmt er ihn auf, wie er ist, mit dem ganzen Lumpengeruch und Lumpenwerk seiner Vergangenheit. Aber dann darf unter der Einwirkung der Führung Jesu in der Gemeinschaft mit Jesus abgelegt werden. Aber das Ablegen, das ist eine Sache des nachträglichen Wachsens. Aber unter dem Zuspruch, du bist da, du bist mein, dir schenke ich das Leben, Lazarus, komm heraus, löset ihn ab und lasset ihn gehen. Jesus kann erwecken. Jetzt kommt das Weitere. Und dazu nehmen wir den Abschnitt aus Johannes 6, von Vers 38 bis 40. Denn es könnte ja jemand denken, es handelt sich hier um eine Totenerweckungsgeschichte. Aber das haben wir inzwischen schon gemerkt und das haben die Brüder deutlich gemacht mit dem zweiten Abschnitt, den sie dazu genommen haben. Wenn es heißt, Jesus kann erwecken, dann geht das weit über diese einmalige Geschichte hinaus, wo er den Freund Lazarus nach viertägigem Todsein aus dem Tod zum Leben erweckte. Und das war ja doch nur ein kurzfristiges dem Leben wiederschenken, denn der Lazarus ist ja doch später gestorben. Lazarus ist ja nicht von da aus direkt in den Himmel gekommen. Er musste später sterben wie die anderen. Das war nur ein zeichenhaftes Aufwecken, um den Glauben der Umstehenden zu wecken. Wenn Jesus Wunder tut, tu das nicht zur Verherrlichung von Menschen. Tu das nicht zur Befriedigung der Sensation und Neugier. Tu das nicht auf Kommando. Tu das nicht als eine automatische Handlung, sondern immer nur aus dem Einverständnis mit dem Vater, um mit dem Zeichen Glauben zu wecken. Dieses geschah, damit andere zum Glauben kämen. Und da, wo er das für gut hält, greift er auch wunderbar ein. Er will durchs Wort den Glauben wecken. Aber wo er es für nötig und gut hält, kann er durch zusätzliches Zeichen in, mit und unter dem Wort den Glauben wecken und das neue Leben. Und jetzt kommt der zweite Abschnitt, Johannes 6.
Bitte schön, jawohl. Singen wir zwischendurch eben einen Vers aus dem Liede 61. Den fünften Vers. Ich denke, das kommt jetzt aus dem Liebe, die wir hier wecken aus dem Grab der Sterblichkeit.
Was jawohl.
Ist? 61, Vers 5. Na, die mich hier
darf ich als Übergang zu Johannes 6, Vers 38 bis 40 noch das sagen. Das Erste, was Jesus tut am Grabe, ehe er den Befehl gibt, Lazarus, komm heraus, ist, dass er betet. Und das Erste, was er beim Beten tut, ist, dass er dankt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Jetzt merken wir, diese Tage der Zwischenpause waren ausgefüllt mit dem betenden Warten Jesu auf die Weisung des Vaters. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und im Namen Jesu dürfen wir es ihm nachsprechen dürfen, dass wir nachsprechen können, dass wir in unserem Beten, auch in unserem Bitten, in unserem Fürbitten mit Danken beginnen. Und Christen sind Leute, die im Voraus
dafür danken, dass der Herr zu seinem Wort stehen wird. Es hat Männer Gottes gegeben in der Geschichte der Gemeinde Jesu, die vom Herrn gelegentlich diese besondere Bestätigung während des Betens bekamen: Dein Gebet ist erhört. So wie es Jesus ja hier ausspricht: Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Solch einer war der Evangelist Samuel Keller, ein begnadeter Mann. Die einen oder anderen werden ihn noch erkannt haben. Sein Freund Pastor Bunke, der eine Lebensbeschreibung geschrieben hat über ihn, der hat mir mal Folgendes erzählt. Er sagte, Samuel Keller hatte ein solch persönliches Gebetsleben mit dem Herrn, dass er oft während des anhaltenden Betens, während der stillen Zeit, innere Klarheit bekam über bestimmte Bitten und Fürbitten: Dein Gebet ist erhört. Einmal schickte ihm ein befreundeter Arzt ein Telegramm, dessen Frau ein Kind erwartete. Und dieses Kind wollte nicht zur Welt kommen. Da schickte er in seiner Not ein Telegramm an Samuel Keller, weiß nicht mehr welchen Inhalt. Da kriegte er folgendes Telegramm zurück von Samuel Keller: Habe gebetet, wird ein Junge, alles Gute, gratuliere. Die vier Sätze. Ist Tatsache. Habe gebetet, wird ein Junge, alles Gute, gratuliere. Als der Arzt dieses Telegramm bekam, wurde er zornig, er sah das für eine Anmaßung an, knüllte das zusammen, schmiss das in die Ecke und ging nach einer Minute wieder in das Krankenzimmer seiner Frau, die noch immer auf das Kind wartete. Und da sagt die Frau auf einmal: Was hast du? Du hast so einen roten Kopf. Och, ist weiter nichts Besonderes. Er wollte der Frau das Telegramm verschweigen. Nee, sie quälte ihn: Sag mir, was hast du? Da kommt er an mit dem zerknitterten Telegramm, liest das vor. Darüber fängt die Frau derart an zu lachen, dass die Wehen kommen, das Kind kommt zur Welt, ist ein Junge. Kann man nicht nachmachen. Aber meine Brüder und Schwestern, den Betern schenkt Gott Geheimnisse. Lebst du aus der persönlichen Lebensgemeinschaft mit dem Herrn? Weißt du, dass das die innere Kraft und Wonne des Christenstandes ist? Jesus sagt: Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Er war alle Zeit entschuldigt, durch den heißen Draht mit dem Vater verbunden. Das war kein verrosteter Draht, wie bei manchen, die nur mal gelegentlich beten. Er war alle Zeit mit dem Vater verbunden. Der Sohn kann nichts tun, als was er sieht, den Vater tun. Darf ich einmal fragen, behandelst du Gott so, als wenn ein Wasserrohrbruch ist, ja? Da merkt man zuerst ja nicht, nicht wahr? Auf einmal fängt es an zu tropfen. Dann ruft man nach dem Klempner. Und diese Tropfen, die fallen dann runter in Gestalt von Krankheit, Tod, Unfall, Ewigkeit. Und dann fängt der Mensch an zu fragen: Nimmst du Gott nur so aus Verlegenheit als so ein Klempner, der dann wieder kommen muss, den Rohrbruch heilen, Schaden heilen muss? Oder bist du einer von denen, denen es das Lebenselement ist, wie wir es bei unserem Meister sehen? Und wie wir es von den Vätern und Müttern überkommen haben, so wie ich von einer Mutter in Christo weiß, die ich einmal fragte: Wann haben Sie Ihre stille Zeit? Ich bär immer, sagt sie, sauerländisch. Ich bete immer. Das ist nicht wunderbar? Ich kann alle Zeit aus dem Einverständnis, aus dem betenden Einverständnis mit dem Herrn heraus leben. Und wenn ich es nicht aus dem Einverständnis kann, dann aus dem Seufzenden bekennen: Herr, hier siehst du mich. Mich versage, mich klein marschiere. Der so viel vorgenommen hat, der den Mund so voll genommen hat, der dich wieder bekennen wollte oder der vielleicht schweigend dich bekennen wollte und es ging so daneben: Schau her, hier bin ich. Aber lass dieses verborgene Gespräch mit dem Herrn nicht abreißen, wie wir es bei Jesus mit seinem Vater sehen. Jetzt kommt das Zweite. Jesus kann erwecken, das war das Erste. Er hat die Macht. Er sagt der antigöttlichen Front den Kampf an im Namen Jesu. Er ist der Auferstandene. Er ist der, der mit seiner Himmelfahrt das Regierungszentrum der unsichtbaren Welt eingenommen hat. Und der nun alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, auch wo wir das im Einzelnen nicht begreifen. Und dass ich nun wissen darf, dieser Sünderfreund, dieser Heiland der Gescheiterten, dieser, der die Sammelstelle für Spätheimkehrer ist, der hat die Hand am Hebel. Und der ist nun der Träger allen Weltgeschehens. Und der, das kommende Wort hat und die kommende Welt baut. Jetzt kommt das Zweite. Er will das erweckte Neue unverlierbar festhalten. Ich lese noch einmal Johannes 6, Vers 38.
Ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Jetzt kommt's. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Seht, da hat nun Jesus neues Leben geschenkt. Wir merken, jetzt geht es schon über die Totenauferweckungsgeschichte hinein ins Geistliche. Da hat Jesus, da wo es nach Verwesung aussah, da wo nur noch vom Tod was zu sehen war, da wo man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass Jesus handeln, eingreifen und neu schaffen könnte, da hat er das Wunder getan. Wie viel mögen heute unter uns sein, die noch vor 10 Jahren nichts wussten davon, dass es eine derartige Zukonferenz gab, die vor 10 Jahren noch in die Natur gegangen wären, nichts gegen die Natur, ja, oder irgendwo anders hin, aber doch nicht in die Versammlung unter dem Worte Gottes, die heute sagen müssen, ich kann mir ohne solche Gemeinschaft unter dem Wort mein Leben überhaupt nicht mehr denken. Das ist Erweckung. Das ist neues Leben. Wenn du für dich persönlich in der Erkenntnis lebst, ich habe den Heiland nötiger als irgendetwas anderes auf dieser Erde. Das ist das neue Leben. Wenn du Heimweh hast, wenn du dich nah bei ihm bist, das ist das neue Leben. Und wenn du unter dem Wort, gleichsam unter der Zuchtluft des Heiligen Geistes angerührt wird, das ist neues Leben von ihm. Und das haben wir in diesen Tagen erfahren. Und das will er heute in einer Weise praktizieren, dass diese Stunde für dich unter den Gesängen und Worten eine unverlierbare Botschaft ist. Da, wo es nur nach Verwesung, wo es nach Tod, wo es nach Hoffnungslosigkeit aussieht, wo es nach einer Kette von Zwangsläufigkeiten aussieht, da greift er ein. Da sagt er sein schöpferisches Es werde. Da tut er den Samen der Wiedergeburt ins Herz. Da spricht er sein Wort. Du, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist los. Im Namen Jesu, du bist frei. Aber nun ist er nicht einer, der gleichsam jemand das ins Herz schenkt, der jemand diesen Zuspruch gibt, der jemand erklärt zu seinem Kind und Eigentum und sagt, nun lassen wir dich laufen. Sondern das ist das Wunderbare an unserem Herrn. Er verliert nichts mehr. Er verliert nichts mehr. Das ist der Wille Gottes, dass ich nichts verliere von alledem, was mir mein Vater gegeben hat. Und alles, was mir mein Vater gibt, steht ein paar Verse vorher, kommt zu mir. Und wenn du zum Herrn gekommen bist und wenn du Heimweh zu Jesus hast und wenn es dich eigen berührt jetzt unter der Botschaft, dann ist der Vater im Himmel, der alles kann und hat, am Wirken, und zwar jetzt und hier im Raum am Handeln. Wir leben im Kraftfeld des Wirkens Jesu, des erhöhten Herrn. Und es ist sein Wille, dass er nicht verliert von dem, was er bekommen hat. Ich weiß, dass jetzt dein Gedanke kommt, ja, kann dann einer gar nicht mehr aus der Hand Jesu herausfallen? Von Jesus her nicht mehr, merkt ihr das? Niemand und nichts darf dich aus seiner Hand reißen. Keine Erlebnisse, keine Widerfahrnisse, keine Anfechtungen, keine Niederlagen, keine Verhältnisse, niemand und nichts. Nur du selber könntest dich mutwillig aus der Hand Jesu lösen. Davor bewahre uns der himmlische Vater. Aber er hat seinen Ehrgeiz da reingesetzt, dass er niemand und nichts mehr verloren gibt. Er ist die göttliche Aufbewahrungsstelle für die Spätheimkehrer Gottes. Er ist die göttliche Aufbewahrungsstelle für alles, was bei ihm sich hingeflüchtet hat, was gleichsam als habe nichts mit diesen leeren Händen gekommen ist, um es mit einem Gebet von Fritz Woike zu sagen, dem Gottesmann, der so oft unter uns war, zu dir nun komme ich, Herr Jesus Christ. Mein Herz zerrissen von Sehnsucht ist, befleckt von Sünde, von Glut verbrannt. O Herr, nimm mich gnädig in deine Hand. Ich suchte Leben und fand viel Schein. Jetzt weiß ich nichts mehr als dich allein. Das ist das Letzte, was man noch beten und sagen kann. Er will nichts verlieren. Und dabei setzt der Widersacher, der Teufel, alles darauf an, um dich wegzumanövrieren aus der Gemeinschaft mit Jesus.
Und das tut er jetzt und wird er nachher tun. Und je mehr du gesegnet worden bist in diesen Tagen, umso mehr wird er dich attackieren in den kommenden Tagen. Aber du brauchst nicht Angst zu haben, wenn du bei Jesus bist. Wenn du nur bei Jesus bleibst. Und wenn es als Kriechender ist. Und wenn es als Unterlegender ist. Und als Niedergefallener und Niedergeworfener. Wenn du nur bei Jesus bleibst. Und bleibst an dem heißen Draht. Und bleibst am Rufen. Und bleibst am Hören. Und bleibst bei den Brüdern. Er will dich in Ewigkeit nicht mehr losgeben. Obwohl der Teufel alles tut, um dich herauszumanövrieren. Auf alle mögliche Weise. Luther sagt, mit dem Fleisch, mit der Umwelt, mit dämonischen Dingen, mit Gedanken, mit Zwangsgedanken, mit Träumen, mit allem. Er hat ja eine vieltausendjährige Erfahrung. Der Teufel ist ja Meisterpsychologe. Ich habe jetzt bei Luther einmal nachgelesen, hat mich erschüttert. Da schreibt er, ich habe es mir aufgeschrieben, das Wort. Luther schreibt, der Teufel ist mir nachts oft näher als meine Käthe. Meine Lieben, rechnen wir so real damit? Luther, dieser von Gott begnadete Mann, hat ganz massiv real mit dem Widersacher für sich persönlich gerechnet. Und nicht umsonst sagt die Bibel, euer Teufel, der Teufel, euer Widersacher, der meinem Heil im Weg ist, geht umher wie ein brüllender Löwe, betet und wacht. Und in der Kraft Jesu und im Aufblick Jesu dürfen wir uns getrösten seiner mich nicht verloren gebenden Gnade. Aber ich muss damit rechnen, dass er alles aufbietet, der Widersacher, der Teufel, der Lügner, der Mörder, der Versteckspieler, der Durcheinanderwerfer, dass er mich herausnimmt, dass er mich aus dem Weg Jesus nach herausboxt. Und da sagt Luther an einer anderen Stelle, Satan hängt sich an mich mit gewaltigen Seilen und an Christus hänge ich wie an einem Faden. Sieht mal, so macht er das in der Versuchung, in der Anfechtung, wenn ich unten liege. Dann sieht es für mich so aus, eine optische Täuschung vom Teufel. Als hing ich an Christus nur noch am Seidenfaden. Und der Teufel will mich binden mit tausend Bändern und Seilen. Aber es ist genau umgekehrt. Bei ihm bin ich unverlierbar angebunden, unanklagbar bis in Ewigkeit. Und ich darf im Glauben sagen, wende dich, Satan, an den Herrn Jesus. Für dich bin ich nicht mehr der zeichnet, sondern er zeichnet für mich.
Noch ein Vers jetzt?
Ja, das ist recht. Wir wollen eben Auflagen Nummer 3, Vers 1 und 2. Sollen wir zwischendurch aufstehen?
Ja.
Wer unter 80 ist, sage ich immer. Ach, mein Herr Jesu.
Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rette, was soll ich ernster unter den Elenden mich sonst in
setzen. Darf ich noch als Abschluss des zweiten Punktes, ehe wir kurz auf den dritten und letzten zu sprechen kommen, sagen, das, was hier gesagt wird im Evangelium, hat Paulus ja aus der Botschaft vom Heiligen Geist noch klarer gesagt, im 2. Korinther 1, wenn er von der Versiegelung des Heiligen Geistes redet. Damit will er sagen, der Heilige Geist stellt die Leute Jesu Christi sicher, bis in Ewigkeit, durch die Versiegelung. Diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist kein psychologischer Vorgang, ist kein seelischer Vorgang, sondern ist ein von Gott her gegebenes, geheimnisvolles Wirken des Heiligen Geistes. So wie in der antiken Welt ein Brief versiegelt wurde mit dem Petschaft, dem Wappen des Petschaftträgers, so will der Heilige Geist
das neue Leben der Leute Jesu versiegeln, indem er einzieht ins Leben eines Menschen und es unverlierbar sicherstellen bis in Ewigkeit. Nicht im Sinne einer menschlichen Sicherheit, dass ich nun sagen kann, ich kann nicht mehr rausfallen. Davor bewahre uns Gott. Sondern in dem Sinne von ihm her gesagt. Und darum, dass mein Leben, mein Christenleben nicht mehr abhängt von dem Perpendikelschlag meiner Stimmung und Gefühle oder von den seelischen Klimmzügen meiner frommen Anstrengungen, sondern nur davon, dass ich an ihm bleibe und an ihm klebe und auf ihn harre und dass ich diese verborgene Lebensgemeinschaft mit dem Herrn praktiziere, auch noch im Scheitern, in der Art, wie ich ihm nun das Zerbrochene bringe und wie ich zu ihm komme. Ja, wirklich wie einer, der mit seinen Brandwunden und der mit seinen nicht gehaltenen Versprechungen dasteht vor ihm wie der Habenichts mit leeren Händen. Aber dass ich es im Glauben wissen darf, er will nichts verlieren. Und das ist in dem Vers zusammengefasst, den mir ein Superintendent aus dem Lüdenscheider Raum damals an die Ostfront schickte. Folgendes Wort, ein schönes Wort. Mein Name steht geschrieben, Herr Christ, in deiner Hand. Was will ich mich betrüben? Mein Kreuz ist dir bekannt. Du kannst mich nicht vergessen. Das ist mein Stolz und Ruhm. Kein Teufel kann mich fressen. Ich bleib dein Eigentum. Das ist kein schönes Wort. Ich sage es noch einmal. Mein Name steht geschrieben, Herr Christ, in deiner Hand. Was will ich mich betrüben? Mein Kreuz ist dir bekannt. Du kannst mich nicht vergessen. Das ist mein Stolz und Ruhm. Kein Teufel kann mich fressen. Ich bleib dein Eigentum. Das ist mein Stolz und Ruhm. Nicht wie weit ich es gebracht habe. Sondern du kannst mich nicht vergessen. Du kannst mich nicht mehr verlieren. Das ist mein Stolz und Ruhm. Kein Teufel kann mich fressen, bleib dein Eigentum. Und jetzt sagt er im letzten Vers, Jesus nach Johannes 6, Vers 40. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn Gottes sieht und glaubt an ihn, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken an jüngsten Tagen. Jetzt wird das neue Leben, das Jesus schenkt, das erweckte Leben, das neue Leben, das wird nun bezeichnet als ewiges Leben. Wenn ich jetzt hier einmal durch die Reihen fragen würde, wann fängt das ewige Leben an? Und fürchtlich würde mancher sagen, in dem Augenblick, wann wir sterben. Denke man, da fängt das ewige Leben an. Nein! Das ewige Leben fängt für einen Menschen an in dem Augenblick, wenn er durch Buße und Glauben ein persönliches Eigentum Jesu Christi geworden ist. Denn nach Johannes 3 und anderen Stellen heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und hier steht es auch geschrieben. Das heißt mit anderen Worten, ewiges Leben gibt es in dieser vorläufigen Welt zunächst als das Leben Christi in uns. Und dieses ewige Leben, das mit dem Tode nicht abstirbt, das will er vollenden zu seiner Stunde. Wie ein Mann, wie ein Handwerksmeister, der keine halbe Sache macht. Und darum gehört das als dritter Satz dazu. Das erste, Jesus kann erwecken, wo alles nach Verwesung kriecht und Tod aussieht. Wo wir es verloren glauben, wo wir keine Hoffnung für einen Menschen haben. Weil wir meinen, er hat gar keine Antenne nach oben. Er, Jesus, kann. Das zweite, Jesus will nichts von dem neuen Leben verlieren. Er nicht und niemand und nichts darf uns aus seiner Hand reißen. Das ist mein Stolz und Ruhm, dass du mich nicht vergessen kannst, nachdem du Augen an mich gedacht hast, als du riefst, es ist vollbracht. Und das dritte, er will alles neu machen in seiner Vollendung. Auf dem Hinwege nach Essen fuhr ich mit Pastor Geig und seiner Frau. Und da machte mich unser Freund Pastor Geig aufmerksam in Dahl, wenn Sie mal daherkommen, schauen Sie sich an vom Wagen aus, auf ein Denkmal aufmerksam, das steht neben der Kirche. Das ist eine große Kugel, soll wohl die Erdkugel darstellen, die ist gespalten mittendrin. Mittendrin gespalten, eine große gespaltene Kugel. Und da drum ist ein Spruchband und darauf steht, Jesus spricht, siehe, ich mache alles neu. Das ist nicht wunderbar.
Siehst du nicht die Leuchtfeuer der Heimat leuchten, wenn du das Wort hörst? Und weißt du auch, dass es Zehntausende von Menschen in Essen gibt, die ohne solche Leuchtfeuer der Hoffnung leben? Für die tatsächlich dieses vorläufige Leben mit seinen Katzbalgereien und seinen paar Höhepunkten, um die man sich oft krummlegen muss, damit man mal so einen Höhepunkt hat in Reise und Freizeit, dass ein Mensch nur im Grunde diese paar Höhepunkte kennt und dann ist alles aus. Einmal kommt der große Knall und darum wollen wir in Torschlusspanik und Nachholungshunger noch so viel mitkriegen, wie wir wollen. Und Christen wissen um die Leuchtfeuer der Heimat, wissen um die große Zukunft Gottes, die schon begonnen hat mit Golgatha, die begonnen hat für dich persönlich, als er sein Leben in dich hineinsenkte, als du sprachest, schau her, hier bin ich arm. Als du herausrücktest mit den Geheimnissen deiner Sünde, dir der Verdunklungspolitik entsagtest und vor Jesus ausbreitetest unter seinem Kreuz. Da begann die Zukunft Gottes für dich, die ewige Zukunft, das neue Leben. Und seht, und das ist nun das, was hier zweimal steht vom jüngsten Tage. Jetzt bricht auf einmal der Horizont durch und wir sehen durch den Horizont bis in das letzte Handeln Gottes. Der jüngste Tag ist kein 24-Stunden-Tag. Der jüngste Tag fängt an mit der Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gläubigen nach 1. Thessalonicher 4. Mit der Erstauferstehung, der Auferstehung der Entschlafenen, im Herrn entschlafenen Gläubigen und der Entrückung der lebenden gläubigen Gemeinde. Und hat nie mehr ein Ende, der jüngste Tag, denn er mündet in die neue Welt Gottes und den neuen Himmel und die neue Erde. Und dann hört die Zeitberechnung auf, die uns hier so viel Spannung bringt und die Zeitberechnung, die uns hier oft so viel Not macht. Dann ist der Herr ohne Zeit der endgültig regieren wird. Und dann wird, und damit komme ich auf die Kugel zu sprechen, dann wird aus dem Sprung und aus dem Widerspruch ein ganz neues Ganzes. Denn seit die Sünde in die Welt kam, leben wir in diesem Riss. Riss zwischen Gott und Mensch, Riss im Menschen, zwischen Fleisch und Geist, zwischen Leib und Seele. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sagt Paulus. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. All der Kampf, Riss zwischen den Menschen, Familie, Ehe, Stadt, Gemeinschaft, Staaten, Völkerriss, gespaltene Welt in Blockhälften und wie es alles sei. Und Jesus sagt, so steht auf dem Band um die gespaltene Kugel, siehe, ich mache alles neu. Das nicht wunderbar? Und darin besteht das Neue, dass Gott dem neuen Leben, das jetzt schon unter viel Anfechtung in uns lebt und wachsen will, wie Gott, wenn Gott Gnade gibt, dass er diesem neuen Leben eine neue Behausung gibt. Neues Leben in neuer Leiblichkeit, das ist mit der Auferstehung, Auferweckung gemeint. In neuer Leiblichkeit, nicht in der Leiblichkeit des Lazarus. Der kriegte durch das Wunder Jesu nur nochmal vorläufig seinen irdischen Leib zurück. Sondern in einer unzerstörbaren, nie mehr krank werdenden, unsterblichen Leiblichkeit, neues Leben in neuer Leiblichkeit, unter neuen Lebensverhältnissen. Gibt es keine Sünde mehr, keinen Tod, keine Träne mehr, keine Nacht mehr, keine Angst mehr, keine ungeordneten Verhältnisse mehr, sondern in ewiger Sichtgemeinschaft mit dem Herrn und dem Vollendeten. Das ist ewiges Leben in seiner vollen Entfaltung. Davon hat Oettinger gesagt, Leiblichkeit ist das Ziel der Wege Gottes. Das neue Leben habe ich jetzt nur geistlich. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Darum kann jemand sagen, wo hast du dein neues Leben? Das kann ich nicht an die Wand werfen. Das kann man wohl transparent gelegentlich entdecken. Und wir dürfen es ihm glauben, dass er sein Werk in uns weitertreiben will, dass er die Übermacht haben will. Und er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn du an ihm bleibst. Aber einmal wird es zum Durchbruch kommen. Dann, wenn wir nicht mehr in der Hütte sind. Nicht mehr in der vorläufigen Welt, nicht mehr in diesem ganzen Minenfeld, das der Teufel noch gebrauchen will, um mich zu Fall zu bringen. aber ich darf leben mit einer Hoffnung, die bis zum Bersten voll Freude ist. Die sagt, einmal öffnet Gott die Tür und ich stehe nicht mehr im Dunkeln. Stehe im Saal da ohne Zahl der Sterne, tausendstrahlig funkeln. Und damit schließe ich ab. Jesus kam. Erwecken. Jesus will das erweckte Leben niemals mehr verloren gehen. Und drittens, er wird es so vollenden, dass wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Amen.
Ich bitte Bruder Deitenbeck noch mit uns zu beten.
Herr, und nun aber Dank, dass du selbst der Garant dafür bist, dass wir durchkommen bis zu den Toren des himmlischen Jerusalems. Und habe Lob und Dank, dass du größer bist als alles und dass du die Übermacht hast und dass niemand und nichts uns scheiden kann von dir. Und habe Lob und Dank, dass wir wissen dürfen, du hast für jeden von uns in diesem Raum deine Liebe so bereit, dass du ihn spätestens ab heute an deiner Seite haben möchtest, unverlierbar bis in Ewigkeit. Und nichts hindert dich daran, jemanden zu deinem Eigentum zu machen, wenn er kommt. Und du hast gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Herr, Herrscher, herrsche, Sieger, siege, König, braucht dein Regiment. Amen.
Es wurde eben der Vers zitiert, einmal öffnet sich die Tür und ich stehe nicht mehr im Dunkeln. Da stand vor mir blitzartig die große Schar derer aus unserer Konferenz, die im letzten Jahr heimgerufen worden sind. Ich weiß nicht, ob es besonders viele waren in diesem Jahr oder ich nur etwas empfänglicher dafür geworden bin, darauf zu achten, wie viel so schwarz gerenderte Briefe von lieben Konferenzbrüdern und Schwestern auf meinen Schreibtisch gekommen sind. Wir haben früher immer nicht nur an die gedacht, sondern daran gedacht, dass bis zur nächsten Konferenz einige von uns abgerufen sein werden. Wir wissen nicht, wer der Nächste ist. Vielleicht ein junger Mann, ein junges Mädchen. Wenn du der Nächste bist, der abgerufen wird, darf ich dir fragen, bist du bereit? Sind die Bücher klar? Hast du Vergebung der Sünden? Kannst du sagen zum Herrn Jesus, er hat mich angenommen, er wird mich erretten von der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Wir wollen im Gedanken daran, dass wir alle da durchgehen müssen und an die Heimgegangenen aus dem Lied 99 den 8. Vers singen. Da wollen wir zu aufstehen. Sollst zum Sterben gehen, wollst du bei mir stehen.
Zum Sterben wirst du bei mir stehen, mich durch Todestag begleiten und zur Herrlichkeit leiten, dass ich eins mag sehen, mich zu Rechten stehen.
Nun haben wir noch dreiviertel Stunde Zeit und wir haben eine Reihe Brüder, die bitte ich, ein kurzes Wort zu sagen. Zunächst unseren Bruder Dr. Bergmann, frisch importiert aus Brasilien, Argentinien und all diesen Ländern da unten, Peru, Chile und was weiß ich alles. Der müsste jetzt 2 Stunden kriegen zu erzählen, aber auch bloß 8 Minuten, das will ich nicht.
Meine lieben werten Freunde, Brüder und Schwestern, in diesem verlesenen Abschnitt den wir in Johannes 6 vor uns haben, wird uns ein treffendes Bild Jesu gezeigt. 38, Vers 38, er führt sich ein mit den Worten: Ich bin derjenige, der daherkommt von den Gestaden der Ewigkeit. Ich bin vom Himmel gekommen. Das ist also derjenige, dem die Cherubinen und Seraphinen Tag und Nacht Gebücke dienen. Der ist das, von Ewigkeit her. Von durch den alles geschaffen ist, was da existiert. Und was will dieser? Der König der Könige, was will er? Er will nur eins, kein langes Leben, kein irdisch Gut und Besitz. Er hatte ja noch nicht mal einen Platz, da er sein Haupt hinlegen konnte. Was will er? Nur den Menschen, dich und mich. Das wird ja deutlich in diesen Versen, die wir hier gelesen haben. Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, wie das möglich ist, dass ihm diese Menschen zuteil wurden? Durch die unbedingte Bindung seines Willens an den Willen des Vaters. Aus dieser Gebundenheit an den Vater in allen Lagen des Lebens wird ihm dieses Geschenk des Vaters zuteil, nämlich seine Gemeinde. Und so geht er durch die Jahrhunderte. Und sie werden ihm alle, die sich ihm, die an ihn glauben, wie es im letzten Vers 40 heißt, die werden sein Eigentum. Meine werten Brüder und Schwestern, wenn wir das nun auf uns selbst anwenden wollen, dann steht ja die Frage jetzt hier in diesem Saalbau. Um was geht es uns? An was binden wir uns im Letzten? An uns selbst? An meine Gedanken, meine Vorstellung, meine Weltanschauung, mein Besitz, mein Auto, mein Fernsehapparat oder an was? An was binden wir uns und was wollen wir? Das ist die Frage, die sich uns ergibt. Brüder und Schwestern, Pastor Wilhelm Busch und wir alle, die wir oben sitzen, stehen im Dienst der Verkündigung. Augenblicklich bin ich in Wuppertal in der Stadthalle. Ach, dass wir doch immer mehr davon durchdrungen würden, dass uns nur um eins und nur um eins zu gehen hat. Seine Ehre, Bindung an ihn, an unseren Herrn und dann Menschen für unseren Herrn. Ich war mal in Lage, da standen wir mit unserem Zelt, der deutschen Zeltmission. Da kam hinterher so ein einfaches Mütterchen zu mir. Und die sagte zu mir, und das werde ich nie vergessen, wenn ich da droben in der Ewigkeit bin, dann wird für mich das Schönste sein, meine, abgesehen Jesus alleine, ihr versteht mich, wird das Schönste sein, wenn dann jemand zu mir kommt und zu mir sagt, durch sie habe ich den Weg zu Jesus gefunden. Ach, Brüder und Schwestern, dass sich das doch uns heute Nachmittag auf die Seele legen möge. Herr, gib mir einen Menschen, dem ich ein Stück Hilfe sein kann auf dem Wege hin zu dir. Und deswegen Bindung, ganze völlige Bindung an ihn, wie Jesus an seinen Vater. Und dann dürfen wir auch hoffen, dass er auch uns mit der Gabe beschenkt, beglückt, erfreut, die der Vater ihm, Jesus, zugesagt hat. Menschen für Jesus.
Ja, sag uns noch ein kleines Erlebnis aus Brasilien.
Gut, will ich das gerne tun. Wisst ihr, was mich immer wieder in Brasilien ganz besonders bewegt hat?
Er hat eine Migrationsreise Südamerika gemacht, nicht?
Ja, richtig. Bin davon jetzt zurückgekommen. Was mich bewegt hat in Südamerika, dieser Hunger nach dem Evangelium, ich übertreibe nicht und gebe da nicht so einen schönen Salonbericht, nicht wahr, und dergleichen mehr, um uns auch so religiös aufzupulvern und so. Nein, so nicht. Aber Mut möchte ich euch wirklich dadurch machen. Was mich immer wieder neu erschüttert.
Dann war ich hier in einem Ort im Innersten des Landes. Die Straßen waren holprig, waren voller Staub, waren Lehmstraßen. Wenn man daher fährt, dann fährt man 20 Kilometer, ist braun von oben bis unten, rot, diese Erde. Muss man total die Wäsche wechseln und von oben bis unten ein Duschbad nehmen. Es ist wirklich so. Und da kamen die Menschen Abend um Abend. Nicht 10, nicht 20, zum Teil 30, 40 und 50 Kilometer. Sie kamen unter das Wort. Brüder und Schwestern, was ist uns das Wort noch wert? Jesus, was ist er uns noch wert? Das ist das, was ich da unten erlebt habe. Und jetzt ganz konkret, also sie kamen mit Autos, nicht wahr? Jetzt ganz konkret, da hatten wir sonntags Gottesdienst und nachmittags hatten wir dann nochmal eine Zusammenkunft. Da mache ich auch so ein paar Schnappschüsse, wie man ja so Schnappschüsse macht. Da fotografiere ich da so einen Wagen. Da sind so drei Gäule davor. Und dann die ganze Familie da drauf auf dem Wagen. Vater, Mutter, Kinder und Kindeskinder. Ne? Und da knipse ich so. Und da sagt der Baptistenbruder zu mir, der Baptistenprediger zu mir, du weißt du auch, wie weit die hergekommen sind? Ja, ich sag, wie weit denn? Genau 30 Kilometer. Mit Pferd und Wagen, Brüder und Schwestern. Das ist ihnen Jesus wert. Da war ich, Gerhard Bergmann, beschämt. Das dürft ihr mir glauben. Und gleichzeitig wieder vom Neuen in die Pflicht hineingenommen. Für den Mann im Dornenkranz mein armes Leben ganz.
Dankeschön. Darf ich jetzt unseren Bruder Pastor Arnold aus Düsseldorf bitten? Wir sind keine Allianzkonferenz, wir sind auch keine Landeskirchenkonferenz, hier kommen einfach Christen zusammen. Und er repräsentiert in unserem Komitee die Freikirchen. Darf ich ihn um ein Wort bitten?
Wir haben vorhin, liebe Brüder und Schwestern, in Johannes 6 gehört, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Unser Bruder Pastor Deidenbeck hat uns gezeigt, dass Gott den lebendigen Glauben wirkt durch sein Wort, durch Zeichen, Wunder, wundervolle Taten. Der Glaube lebt vom Wort. Er braucht keine Beweise. Er lebt in der unsichtbaren Welt. Aber diese Welt ist kein Traumland, keine Scheinwelt, sondern die Welt, in der der Glaube lebt, ist die Wirklichkeit Gottes. Die Juden, die das Wunder am Grab des Lazarus gesehen haben, viele Juden glaubten und viele Juden glaubten nicht. Sie haben gesehen und sie sahen nicht. Sie waren Augenzeugen von Jesu Worten, Wundern, Taten und haben doch nichts gesehen. Der Herr sagt in Johannes 12, 45, wer mich schaut, der schaut den Vater. Das heißt an der Stelle nicht, wie sonst im Johannesevangelium, wer mich sieht, sondern wer mich schaut, der schaut den Vater. Und der Herr will damit sagen, das Sehen des Glaubens ist nicht ein Sehen mit Sinnesorganen, sondern ein Geschenk des Glaubens. Der Glaube an Christus ist das Wunder Gottes. Wir haben es in Johannes 6 gehört, und besonders deutlich sagt es uns unser Herr im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, dass der Vater dem Sohn die Jünger, die Gemeinde gibt. Der Vater wirkt den Zug des Menschen zum Sohne. Oder wie es hier heißt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Meistens betonen wir nur die zweite Hälfte in unseren Evangelisationsversammlungen, die lautet nämlich, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber der Herr sagt zuvor, wenn ein Mensch kommt, dann dürfen wir wissen, der Vater hat ihn gezogen. Der Glaube, die Erweckung zum neuen Leben, ist Gottes Wirken allein. Wir haben uns daran gewöhnt, vor allen Dingen in Evangelisationen davon zu sprechen, dass der Glaube ein Sprung in die Arme Gottes ist. Dass der Glaube ein Leben des Wagnisses mit Jesus ist. Wir sagen, der Mensch verlässt im Glauben das brennende Haus seiner Sorgen und Sünden und wirft sich in die Arme des Retters. Und das ist ja ein gutes Bild, wenn ein Kind im brennenden Hause im zweiten Stockwerk steht und der Vater ruft ihm zu draußen, Junge, spring herab aus dem brennenden Haus. Die starken Arme deines Vaters fangen dich auf. Dann darf es der Junge erleben, dass er im Sprung des Glaubens gerettet wird. Und so dürfen wir jedem zurufen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Aber nun kommt das andere. Der heimgegangene Bruder Pastor Paul Humburg, der ja hier im Rheinland, aber nicht nur hier im Rheinland, tiefe Segensspuren hinterlassen hat, hat einmal ein Bild gebraucht vom Wesen des Glaubens. Er sagt, solange ein Mensch noch nicht christusgläubig ist, solange er vor der Engelpforte steht, muss er den Ruf hören, geht ein durch die enge Pforte. Aber wenn der Mensch durch die enge Pforte hindurchgegangen ist, wenn er das Leben mit Jesus gewagt hat, dann ließ er hinter der engen Pforte aus Gnaden seid ihr gerettet worden und das nicht aus euch, sondern aus Glauben Gottes Gabe ist es. Auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Gott der Herr tat der Lydia das Herz auf. Oder wie es der Herr Jesus Christus zu Petrus sagt, also zum ersten Mal Jesus von Nazareth, diesen Rabbi, diesen jüdischen Wanderlehrer, als Christus bekannte. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt der Herr, nicht Fleisch und Blut haben es dir geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, der lebendige Glaube ist das Wirken Gottes in uns. Die Bibel sagt uns beides. Die Bibel sagt, der Glaube ist meine persönliche Entscheidung. Ich glaube nicht, es glaubt in mir. So steht es nicht in der Heiligen Schrift, sondern ich glaube. Aber zugleich, wenn ich glaube, muss ich hinzufügen, ich darf glauben, Gott der Herr, der Vater hat mich zum Sohn gezogen. Er hat durch seinen Heiligen Geist an mir dieses Werk getan. Und das ist die Freude Gottes, zu geben und zu schenken. Und jeder unter uns sei ermuntert heute Nachmittag. Der Vater Jesu Christi ist der schenkende, gebende Gott, der uns alle beseligen will. Und wer unter uns so vor dem Herrn steht, mit Fragen und Zweifeln, er darf den Herrn bitten, er wird dieses gute Werk tun. Wir rufen heute oft nach Erweckung. Und hier wird es uns gesagt, Erweckung ist ganz und gar das Wirken Gottes, das Wirken seines Geistes. Wir können es nicht machen und wir können die Erweckung nicht machen. Aber der Herr will sich zu uns bekennen. Wir dürfen ihn darum beten. Er gibt den Anfang des Glaubens, die Erweckung. Er gibt die Bewahrung des Glaubens. Er gibt die Vollendung des Glaubens. Und deshalb werden wir froh, weil wir wissen, Jesus Christus hat sein gutes Werk in uns angefangen, den lebendigen Glauben. Und er sorgt dafür, dass dieses gute Werk des Glaubens vollendet wird.
Das ist herzbeweglich zu denken, dass der Herr Jesus durch seinen Geist jetzt unter uns an vielen Herzen arbeitet. damit sie die Entscheidung vollziehen können. Es bewegt mich ein bisschen, dass wir noch keine richtige Gebetsgemeinschaft gehabt haben. Wir können das nicht in dieser großen Versammlung. Wollen wir nicht zusammen noch mal beten? Schlagen Sie doch mal auf Lied 2. Lied 2, das wollen wir nicht singen. Das wollen wir jetzt nicht singen, sondern wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben, indem wir alle zusammen Vers 5 und Vers 9 beten. Lied 2, Vers 5 und Vers 9. Sprechen Sie es doch bitte alle mit. Ach, gib an deinem kostbaren Heil uns alle Tage vollkommen teil. Und lass unsere Seele sich immer schicken, aus Not und Liebe nach dir zu blicken, ohne Unterlass. Du reichst uns deine durchgrabene Hand, die so viel Treue an uns gewandt, dass wir beim Drandenken beschämt dastehen und unser Auge muss übergehen vor Lob und Dank. Amen. Und jetzt wollen wir mal die Sammlung einleiten. Ich habe eben eine nette Geschichte gehört. Da hat mir jemand erzählt, es hätte ihm einer gesagt, wenn der Pastor Busch eine Kollektenrede hält, so in der Konferenz, dann wird einem das Geld in der Tasche so heiß, dass man es unbedingt raustun muss, sonst verbrennt man. Da habe ich gedacht, wenn ich doch wirklich so eine Kollektenrede halten könnte, dass ich das Geld reinschmeißen, weil es ihn im Portemonnaie sonst anbrennt. Tun Sie mal, nicht? Und während dieses Sammelns wollen wir das Lied singen. Wir haben einen Felsen 103. Bitte die Sammler ein bisschen Tempo, wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Und Sie tun das Geld schon bereithalten, dass das ganz fix geht. Wenn wir am vierten Vers sind, müssen wir fertig sein. Los, wir singen.
Wir haben einen Felsen.
Während wir den zweiten Vers singen, möchte ich eben, dass wir im Geist in der großen Gemeinschaft sind, die jetzt hier versammelt ist, da hinten im Restaurationssaal, die wir nur so schattenhaft sehen, und dann oben doch, wie heißt der, Kammermusiksaal, wo die Brüder eigene Referenten haben. Das gehört alles zusammen. Und die vielen, die krank sind oder zu weit weg, die jetzt an uns denken und für uns beten. Ich habe einen jungen Freund, der ist so Dozent in USA. Der hat als junger Bursche hier mitgemacht. Der schrieb, wie er dran denkt an die Konferenz. Und dann ein junger Freund aus Südafrika, der ist an einem Seminar der Brüdergemeinde. Ich glaube, die Schar derer, die so im Geist zu uns gehört, ist riesengroß. Wir wollen das uns eben vergegenwärtigen, diese große Gemeinschaft. Wir singen Vers 2.
Wir haben eine Speise.
Yeah.
darf zwischendurch mal eben, damit unser Geist so ein bisschen ausruht, ein paar Sachen bekannt geben. Wenn ich die...
Ich muss um Ihre Nachsicht bitten. Ich bin jetzt bald 2 Jahre hier Jugendpfarrer und muss so viel Geschichten erzählen, dass mir nur noch Geschichten einfallen. Jesus kann erwecken. Hören Sie eine Geschichte dazu. Jesus kann erwecken. Das war nach einer großen und bedeutenden Beerdigung. Wissen Sie, die Lehre kommt ja nachher. Die ging nach Hause. Das war die Beerdigung Melanchthons. Und nach Hause gingen seine Freunde. Sie sagen, was sollen wir jetzt tun? Und sie gingen in sein Studierzimmer, standen um den Tisch, an dem er gearbeitet hatte. Da fiel ihr Auge auf ein großes Blatt. In großen Lettern trug es die Überschrift: Gründe, warum der Tod nicht zu fürchten ist. Dieser Jünger Jesu hatte viele Gründe, den Tod zu fürchten. Und wir haben diese Gründe auch. Er hat den Tod kennengelernt. Krieg und Pestzeiten. Hunderte hat er beerdigt. Er hat am Grab seiner Frau gestanden. Er hat seine Kinder überlebt. Er konnte den Tod fürchten. Und da war der geistliche Tod. Er hat eine große Erweckungsbewegung erlebt in Wittenberg. Und dann kam alles so anders. Und das, was lebendig war, das wurde tot. Und er hat darum gerungen, dass Leben einkehrt. Aber der Tod schien mächtiger. Und er war selber manchmal in seinem Leben dem Tod ganz nah. Und da hat er sich das so hingelegt. Auf den Tisch, an dem er täglich gearbeitet hat. Gründe, warum der Tod nicht zu fürchten ist. Meine Frage, was würden Sie auf den Zettel schreiben? Was würden Sie da drauf schreiben? Es gibt zunächst ganz herrliche Gründe, die hat er aufgeschrieben. Ich darf die wiedersehen, die ich hier geliebt habe. Meine Frau, meine Kinder. Lassen Sie sich das nicht ausreden. Jesus hat uns so lieb, dass wir die, die wir lieben, wiedersehen dürfen. Zweiter Grund. Ich darf mit den Brüdern in Ewigkeit zusammen sein. Und dann kommt noch ein dritter Grund, da kann man sehen, dass der Melanchthon Humor gehabt hat. Der Krieg der Theologen ist zu Ende im Himmel. Das ist ein schöner Trostgrund. Und dann ist es, als hätte Melanchthon einen Strich durch all diese Gründe gemacht, indem er das Wort drunter schrieb, aus unserer Geschichte. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Jesus kann erwecken. Der einzige Grund, den Tod nicht zu fürchten.
Wir wollen zwischendurch mal eben still werden. Bruder Bergmann sagte uns, dass er in der Stadthalle in Wuppertal evangelisiert. Evangelisation heißt dem Teufel Land streitig machen. Eine schwere Sache. Mein Bruder Michaelis, der vor kurzem eingegangen ist, sagte, wenn ich evangelisiere, stürzen sich alle Teufel der Stadt auf mich, um mir den Mut zu nehmen. Nicht? Und die Soester Brüder sind noch nicht zu ihrem Recht gekommen, die nächstens Anfang Juni die Zeltmission haben, unsere Fürbitte bitten. Darf ich unseren Bruder von Bühler eben bitten, dass er diese beiden Dinge, ich muss ans Mikrofon gehen, er hat noch ein drittes, Moment. Ja, das hat aber jetzt hier mit nichts zu tun, ja.
Ach, lieber Herr und Heiland, wie gut haben wir es, dass wir zu dir kommen dürfen, mit allen Nöten und Sorgen. Und die, die die Geräte tragen, deine Heidengeräte, sind der Versuchung und der Not des Bösen besonders ausgesetzt. Und sie brauchen eine besondere Kraft, Herr. Und deshalb kommen wir zu dir. Du hast es uns verheißen, dass wir darum bitten dürfen. Wir bringen dir gerade diese Evangelisationen, wo Menschen für dich gewonnen wird. Und wo dieser Kampf beginnt, Herr, dann wissen wir, dass der Teufel auf dem Plan ist. Schenke doch den Brüdern, die dort dein Wort verkünden müssen, deines Geistes Kraft und Macht über diese Geister, die mitspielen, auch zu triumphieren. Herr, wir denken an die Tage jetzt bis zum Mittwoch, wo in der Stadthalle in Elberfeld Bruder Bergmann dein Wort verkündigt. Wir denken nach Soest, wo vom 31. Mai bis zum 16. Juni auch dein Wort verkündigt wird. Und wir denken an andere, die überall zu dir rufen um deinen Segen und deine Begleitung. Herr, stärke die Brüder und lass deine Himmelstore offen sein, dass dein Regen des Segens mit Strömen herniederrief. Das bitten wir in Gnaden. Amen.
Ich bitte jetzt unseren Bruder, Pastor Schäffbuch aus Ulm.
Ich wollte einmal in meinem Leben an einem Sonntag mit ruhigem Gewissen den Gottesdienst schwänzen. Es war an dem Sonntag, an dem ich einen Tag lang in New York war, in Amerika, wollte die Stadt kennenlernen und kam dann so gegen 11 Uhr an eine lutherische Kirche. Da war die Spätpredigt angekündigt unter dem Thema Oh Martha, oh Martha. Und da habe ich gedacht, das musst du doch anhören, was unter dem Thema gesagt wird. Und der Pastor nahm die beiden Geschichten von der Einkehr Jesu in Bethanien und hier von der Auferweckung des Lazarus zusammen. Und hat gesagt, was war das doch ein Prachtsmädchen, diese Martha. Die konnte arbeiten für Jesus. Und die konnte ihren Katechismus, da in der Geschichte der Auferweckung des Lazarus, da hat sie gesagt, Herr, ich glaube, dass er auferweckt werden wird in der Auferstehung am jüngsten Gericht. Und die hat dem Herrn Jesus etwas zugetraut. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und was du jetzt noch im Gebet bittest, das wird erhört. O Martha, wir können furchtbar viel wissen. Und ich bin eigentlich in den letzten Monaten ein bisschen erschrocken gewesen, als ich von vielen Kreisen gebeten wurde, etwas zu sagen zum Thema, was kommt nach unserem Sterben, wie viel wir Christen wissen wollen. Was mit denen ist, die nicht zum Glauben gekommen sind. Und all diese Dinge, ob es noch eine Bekehrung gibt. Und wie lange das dauert. O Martha, die hat darüber das Wichtigste versäumt. Dass sie dem Herrn Jesus zugetraut hat, dass er jetzt in diesem Augenblick für ihren Lazarus das Leben ist. Dass Jesus mit dem Lazarus, auch wenn er stinkt und mitten in der Verwesung ist, reden kann. Kohlbrügge hat einmal das eigentümliche Wort gesagt. Wenn ich gestorben bin und ihr findet meinen Schädel, meinen Totenkopf, dann predige euch dieser Schädel. Ich habe keine Augen, aber ich sehe ihn. Ich habe keine Ohren, aber ich höre ihn. Ich habe keinen Verstand, und doch erfasse ich ihn. Ich habe keine Lippen und doch preise ich ihn. Das sollten wir festhalten. Als das, was unser Herr uns wissen ließ, auch durch diese Geschichte. Er will mit uns reden. Ich glaube, das haben wir in diesen Tagen gespürt. Er will mit uns reden und will uns herausreißen aus einem alten Leben. Und das will er bis ins Todestal hinein tun. Unsere Angehörigen können wir nicht mehr sprechen, aber er spricht mit mir. Sein Geist spricht meinem Geiste. Manch süßes Trostwort, so auch im Tod. Und er will so mit mir verbunden bleiben, dass der Apostel Paulus einmal sagen kann, wir werden auch seiner Auferstehung gleich sein, weil er von Gott wieder einen Leib bekommen hat, werde ich auch einen bekommen. Soll uns ganz nebensächlich sein, wie das aussieht. Aber wichtig, dass mir der Heiland den gleichen Adel gibt, die gleiche Vollkommenheit, das gleiche Wesen, das er von seinem Vater bekommen hat. So viel wert sind wir unserem Heiland, dass er nicht aufhören will, mit uns zu reden und dass er uns seinen Adel bis hinein ins Leibliche gibt.
Und jetzt bitte ich noch Pfarrer Wehrich aus Felbert um ein ganz kurzes Wort.
Jesus hat uns heute Nachmittag gefragt, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus hat uns alle so gefragt, sie und mich, was ist diese Herrlichkeit? Dass wir das sehen, Jesus kann. Wir haben das gesagt, miteinander. Aber das ist nicht genug. Genug ist es erst, wenn wir sehen, Jesus kann. Als ich heute Morgen von Felbert hier nach Essen fuhr, hatte ich hinten im Auto meine drei Kinder. Da sind so einige Kurven. Plötzlich sagt meine Älteste, Papa, fahr auch vorsichtig. Ich habe mich dann so leicht umgedreht und gesagt, traust du mir nicht ganz? Nein, sagt sie, ich habe Angst, du fährst einen Berg runter. Das kann einen Autofahrer aufregen, wenn man jemanden im Auto hat, der einem nicht ganz traut, dass man das Fahrzeug und das Autofahren beherrscht. Machen wir das nicht oft so mit Jesus? Dass wir ihm nicht hundertprozentig trauen? Wenn du könntest glauben, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du könntest glauben, du würdest es sehen, Jesus kann. Morgen ist wieder Alltag. Da muss sich das zeigen, ob wir Jesus und sein Können sehen. Da kommt das dann. Er ist schon 4 Tage im Grab, er stinkt schon. Da kommt das. Mein Herz ist so tot. Herr, ich kann ja gar nicht. Da kommt das. Die vielen Anfechtungen. Da muss man sehen, Jesus kann. Glauben heißt mit Jesus in einem Wagen sitzen und er sitzt am Steuer und Sie müssen ganz vertrauen, er kann.
Jetzt diese Nachmittagsversammlung ungefähr zu Ende. Ein paar Sachen möchte ich nun auch noch sagen. Zunächst was Äußerliches. Dr. Mader hat nur bis 5 Uhr Zeit, bis 17 Uhr, also nicht bis 18 Uhr. Wer also zu ihm will, muss gleich gehen. Und nun noch so eine geistliche Ehrenlese, die letzten 4 Minuten. Wir wurden an das Grab des Lazarus geführt. Herr, er riecht schon. Ich bin als junger 18-jähriger Kerl wochenlang in den Schützengräben bei Douaumont gelegen im Ersten Weltkrieg. Und da waren zwischen den Gräben, die nah beieinander waren, eine Unmenge Leichen, die man nicht bergen konnte. Und es war für uns entsetzlich Tag und Nacht dieser Leichengeruch, dieser süßliche Leichengeruch. Da war ich ein ganz junger Kerl. Und ich muss offen gestehen, dass ich ihn seitdem nicht mehr aus der Nase gekriegt habe. Diesen Leichengeruch über der Welt. Wenn ich durch Sauerland fahre, da ist kein Ort ohne wenigstens 2 Kriegerdenkmäler.
Von Toten reden Sie, von Toten. Scannt Dach, wo nicht die Zeitungen voll sind von Bergwerksunglück, Flugzeugunglück, Straßenunglücken. Es ist ein Leichengeruch über der Welt. Ist nicht alle Sünde auch Leichengeruch? Manchmal denke ich, ertrag den Todesgeruch nicht mehr über dieser Welt. Und eine Botschaft, da drin steht der Fürst des Lebens. Wenn ich nichts wüsste sonst, als die eine Geschichte vom Lazarus, dann würde ich fröhlich. Da steht der Fürst des Lebens. Was wühlen wir immer so in dem Leichengeruch rum und in Totengräbern? Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir haben es mit dem Fürsten des Lebens zu tun, der auferstanden ist, uns geistlich erweckt und am Ende in die neue Welt bringen wird, nicht? Was ist das für eine Botschaft vom Fürsten des Lebens? Und dann möchte ich das andere noch sagen. Der Bruder Deitenbeck sagte ziemlich im Anfang, so beiläufig, von dem Lazarus, der da im Grabe lag, diese Leiche, war ein hoffnungsloser Fall. Wörtchen hat sich bei mir festgekrallt. Und ich musste bei mir denken, Wilhelm Busch, du bist auch ein hoffnungsloser Fall. Und ich glaube, wir sind eigentlich bei Licht besehen alle ziemlich hoffnungslose Fälle. Und dass wir eine Konferenz zwei Tage lang haben dürfen, wo wir uns sagen, Jesus kann, für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle, das ist doch herrlich, nicht? Das ist doch herrlich. Wir sind alle miteinander vor Gott hoffnungslose Fälle. Wir sind gebunden und wir haben ein böses Herz und wir haben böse Gewohnheiten. Und wer sich nicht für einen hoffnungslosen Fall hält von uns, der ist der allerhoffnungsloseste Fall. Nicht? Der ist der allerhoffnungsloseste. Und einen Heiland haben, der über den hoffnungslosen Fällen steht. Der Todesfluch der Welt steht als der Lebensfürst. Der an hoffnungslosen Fällen steht und wir können miteinander sagen, er kann. Uns hat sich noch ein Wörtlein von Bruder Deitenbeck, darf ich es in Klammern mal eben sagen. Wissen Sie, ich erinnere mich, wie ich nach dem Krieg die Konferenz hier so aufnahm. Die alten Brüder waren alle tot. Waren wir so ein bisschen allein und dann stießen so Einzelne zu uns. Und dann kam Deitenbeck aus der Kriegsgefangenschaft. Nicht? Mit dem Gebrüll, alle Zeichen stehen auf sich. Ich weiß noch, wie ich mal evangelisiert bin, da bei Geig. Und war so ein bisschen schwierig. Und er kommt da rein, nicht? Alle Zeichen sind auf sich. Das ist ein Kriegsgeschrei. Da habe ich mich gefreut. Und seitdem sind wir also nun hier gemeinsam im Kampf. Und da ist also noch ein Wörtchen von ihm mir heute Nachmittag wichtig geworden. Das Wörtlein nämlich von den Spätheimkehrern. Dass Jesus der richtige Platz ist, ein Sammelpunkt für Spätheimkehrer. Es sitzen ja hier unwiedergeborene Leute. Wie lange wollen sie eigentlich noch warten? Wie lange wollen sie eigentlich noch draußen vor der Tür stehen? Wir haben heute Morgen von der Vergebung der Sünden gesprochen. Da kam ein alter Bruder zu mir, hat mir Spaß gemacht. So, er wusste es nicht recht anzubringen und hatte auch so das Gefühl, dass ich schlecht zu sprechen bin oder so. Nicht? Und schließlich sagte, sagen Sie mal, wissen denn all die Leute, ob sie Vergebung der Sünden haben? Das müssen wir doch wissen. Sie sollten es etwas energischer fragen. Da habe ich gedacht, recht hast du. Ist schön, so die alten Brüder auch einmal so Rippenstöße geben, nicht? Die sollten es energischer fragen. Und wenn sie noch jahrelang schon hier sitzen, noch nicht nach Hause gekommen sind, in die Arme Jesu, nun, dann kommen sie heute zu diesem Sammelplatz aller Spätheimkehrer, nicht? Dann machen sie sich heute auf. Wäre schön, wenn doch so die Konferenz 64 nicht zu Ende ging oder das ein oder andere sagte, so, jetzt wird ernst gemacht. Nicht? Jetzt wird ernst gemacht. Jetzt ruhig nicht, heute Abend muss ich wissen, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Jesus, der Lebensfürst im Todesgeruch der Welt. Jesus, der kann mit einem hoffnungslosen Fällen. Jesus, der Sammelpunkt aller Spätheimkehrer. Welche eine Botschaft haben wir? Und jetzt machen wir also eine Pause bis zur Abendmahlsfeier.
Vielleicht stehen wir doch noch auf und singen 104, Vers 2, eben zum Schluss stehend. 104, Vers 3. Wir wissen, was wir glauben. 104, Vers 3. Nee.
Wir wissen, was wir glauben, und auch der Welt ein Spott. Wer will uns denen rauben, den treuen Bundesgott? Und geht's zu hartem Streite, er ist Schild und Wehr. Sein Name wird noch heute im
Dieser schlechte Gesang war eben einfach nochmal ein Zeugnis zum Schluss dafür, dass sein Name herrlicher wird, aber nicht wir. Nun auf Wiedersehen bis zur Abendmahlsfeier.